Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, alle, die regelmässig zuhören, wissen, dort sind die interessantesten Gäste und es gibt die interessantesten Gespräche. Heute freue ich mich, mal einen Dialekt zu begrüßen, den wir nicht sehr viel hören. Wir hören ja sehr viel aus dem Raum Zürich, weil wir ja viel mit Wirtschaft machen. Dort haben wir eben einen Zürich-Dialekt. Wir haben auch bis auf St. Gallen raus. Dann die Berner sind ja auch immer wieder präsent. Das sind Politiker halt im nationalen Bereich. Und dann gibt es ja etwas, das national auch ganz massiv interessiert. Das ist der Fußball. Und dort spielt der FC Basel eine ganz grosse Rolle. Und in dem FC Basel hat man eine Person lernen können, die 8-mal Meister geworden ist mit dem FC Basel zusammen und heute unterwegs ist als Mann, der den Leuten eigentlich aus seinen Erkenntnissen, die er damals geholt hat, weitergibt, seine Erkenntnisse weitergibt und er zeigt und sagt, wie kann man eigentlich Leadership weitergeben, wie sollte man führen. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Er redet tatsächlich Baseldeutsch. Er ist ein Basler. Er wohnt in Bindigen heute und heisst Bernhard Häusler. Er ist 1963 auf die Welt gekommen. Er hatte einen Papa, der einen ganz klaren Basler-Job hatte. Er hat nämlich bei der Ziba Geige geschafft. So wie fast jeder Papa von Leuten, die man aus Basel darf empfangen. Aber jetzt geht er mir über den FC Basel. Wir reden über das, was man aus dem FC Basel herausziehen kann und was kann man heute davon profitieren, von dem Wissen aus dem FC Basel Engagement. Ich begrüße ganz herzlich den Bernhard Häusler.
Guten Morgen.
Bernhard Häusler, Jahrgang 1963. Wie schaut man sich selber an heute als immer noch junger Mann oder schon als mittelalterlicher Mann? Oder sagen wir eigentlich, ich bin jetzt froh, wenn ich primär Ferien machen kann und nicht mehr so wahnsinnig engagiert bin? Oder ist es genau das Gegenteil?
Ja, also man schaut sich sicher nicht als junger Mann, sonst würde man nicht in den Spiegel schauen. Also man weiß ja, wie alt man ist und wie man sich fühlt. Man ist aber vermutlich in einer Phase im Leben, wo tatsächlich eine andere ist, als man vielleicht mit 40 drin war. Eine Phase, wo viele Vor- und viele Nachteile hat, wie jede Phase. Ich sage immer, man muss das, was man im Moment hat, auch genießen und schätzen. Und das tue ich. Und es ist sicher etwas ganz, ganz anderes, 60 zu sein als 20 oder 40. Aber es ist immer die gleiche Einstellung. Ich glaube, man muss das machen, das Beste daraus machen, was man gerade hat.
Ich habe erwähnt, die Papa war bei der Ziba Geige Personalchef und eben in der Pharmabranche. Ist eigentlich Basel ist das Pharma und that's it?
Nein, also er war ursprünglich beim Bell. Er war eigentlich immer Personalchef. Also in dem Sinne war er nicht irgendein Biologe oder Pharmazeut, sondern er war Personalchef. Er studiert hat er auch, wie ich, Jus. Und von dem her habe ich eigentlich mehr von ihm gelernt oder mitbekommen als ein Mensch, der mit anderen Menschen zu tun hat, unabhängig von der Branche, in der er drin war. Also von dem her ist er für mich eigentlich immer Personalchef oder ein Mensch, der mit Personal zusammen gearbeitet hat, als eher Forscher oder so.
Wie erlebst du die Pharmabranche heute in Basel gegenüber damals? Es hat eine Ziba Geige gegeben, es hat ein Sando gegeben. Und das ist nachher irgendeinmal bei einer Novartis gelandet. Ein Teil ist bei der BASF weggegangen und Roche ist einigermaßen Roche geblieben. Wie erlebst du eine Pharmabranche damals, wo du Bub warst, wo dein Vater dort geschafft hat? Und heute, einerseits von der Präsenz her, von der Macht her, von den Leuten, die dort arbeiten, ist das noch sehr ähnlich oder hat sich das verändert?
Also rein von außen gesehen hat sich natürlich in der Pharmabranche das Gleiche verändert wie in ganz vielen anderen Branchen auch, wie im Finanzsektor, gerade auch in Basel. Es hat einerseits natürlich eine Konsolidierung und gleichzeitig eine Globalisierung und beides führt natürlich dazu, dass vielleicht die Präsenz auch von den Vertreterinnen und Vertretern von diesen grossen und wichtigen Firmen für die Stadt weniger gross ist in der Stadt, auch ihre Bekanntheit im lokalen Bereich weniger da ist, logischerweise, wie sie halt auch internationaler geworden sind. Also das ist ganz klar ein riesiger Unterschied zu früher, wo zum Teil die Firmen ja noch von Basler Familien in dem Sinn gehalten und auch geführt worden sind. Aber das ist nicht irgendwie für die Pharmabranche spezifisch, sondern das ist einfach generell ein Ausdruck von unserer heutigen Welt.
Ihr sind vier Kinder zu Hause. Ist irgendjemand in die Pharmabranche eingestiegen?
Nein, es ist niemand von uns vier in die Pharmabranche eingestiegen. Jeder hat so seinen eigenen Weg gemacht.
Du lebst in Binnigen. Was kannst du uns von Binnigen erzählen?
Ja, Binnigen ist schon ein bisschen meine Heimat, das darf ich schon so sagen. Ich bin auch in Binnigen. Also meine Familie ist eigentlich wegen mir nach Binnigen gezogen, weil ich der Dritte war. Und dann haben wir gefunden, wir möchten in ein kleines, grösseres Häuschen ziehen. Und so sind wir dann eigentlich mit mir, mit meiner Geburt nach Binnigen. Und ich bin dann eigentlich bis ich 22 war in Binnigen. Dann hat er während dem Studium in der Stadt gewohnt, dann ein bisschen in New York noch mit der Familie und dann wieder irgendwann einmal zurück auf Binnigen. Also von dem her hat Binnigen sehr viel von meinem Leben, sag ich jetzt mal, bestimmt, zumindest als Heimat. Ich bin vielleicht nicht so der typische Binniger, der in allen Gremien und so weiter präsent ist, aber ich bin wohl, wo ich bin.
Binnigen ist politisch, ich habe schnell das ausgedrückt, relativ, wenn wir sagen, neutral. Also wir haben die SVP mit 21%, die FDP mit 20%, Mitte mit 11% und so weiter. Bei den Parlamentswahlen in der Schweiz, so haben wir abgestimmt darüber. Basel gilt ja für uns Außenstehende, die ein bisschen weit weg sind von Basel, als doch recht links. Also das heisst, ich hätte jetzt erwartet 80% SP oder so etwas. Das ist aber nicht der Fall. Tut sich die Bindungen von der Stadt Basel ein bisschen unterscheiden politisch?
Ja, also Binnigen ist natürlich, da müssen wir eigentlich meine Mutter fragen, die etwa 30, 40 Jahre in Binniger Parteipolitik mitgemacht hat, im Gegensatz zu uns, sie ist eine Luzernerin. Aber generell ist natürlich Binnigen eine klassische Vorortsgemeinde, wenn man so will, das nennen, ein typischer Effekt, den wir in Basel, wenn ich die beiden Halbkantone zusammenzähle, in vieler Hinsicht beobachtet haben, dass sich natürlich rund um die Stadt um Gemeinden entwickelt haben, wo vielleicht eher bürgerlich sind, aber natürlich auch viele Leute dorthin ausgezogen sind, weil sie sich haben können dort ein Haus leisten oder so und damit natürlich das nicht nur der optimale Effekt hat vom Gleichgewicht, ist ja klar. Und eben ein Ausdruck ist von dem, was man eigentlich in den meisten Städten in den letzten 20, 30 Jahren beobachtet
hat. Wir haben immer wieder geredet, dass man ja Basel-Stadt und Basel-Land zusammen tun, also fusionieren. Binnigen ist Basel-Land, knapp, glaube ich, oder? Sie sind sehr nahe von Basel-Stadt. Ist das etwas, wo man heute immer noch verfolgt, oder haben die Basler Abstand genommen und sagen, das ist gut, wie es ist?
Ja, Binnigen ist noch. Also ich bin 2 Minuten, glaube ich, zu Fuß von der Grenze zu Basel-Stadt, aber auch nicht viel, viel weiter weg von Frankreich. Doch, ein bisschen schon, wenn man joggt, ist man etwa 10 Minuten in Frankreich. Aber das Thema, die Wiedervereinigung, die ist jetzt über 150 Jahre immer wieder diskutiert worden. Bei der einen oder anderen löst das ganz grosse Emotionen aus. Ich selber betrachte das mit einer gewissen Distanz. Denke, am Schluss muss man sich irgendwann finden in irgendeiner Art und Weise, was für beide stimmt, sei es für beide Halbkantone oder was immer. Aber da habe ich einen gewissen Abstand dazu. Ich denke, da gibt es viele Leute, die sich sehr intensiv mit dem auseinandersetzen. Bis jetzt sind alle Vorstellungen und Vorstöße zu einer Wiedervereinigung gescheitert.
Ihr habt bis 2016 ein ganz tolles Museum gehabt von einer ganz Persönlichkeit, ja, bekannte Persönlichkeit, das ist das Monteverdi-Museum. Das hat 2016 geschlossen. Weißt du, gibt es die Fahrzeuge noch? Sie stehen die dort nebeneinander? Kann man die noch anschauen?
Nein, das weiß ich nicht.
Also nicht Monteverdi ist ja ein Mann gesehen, wo glaube ich eben ein Leben auf der Überholspur geführt hat und ist dann zuletzt noch in die Formel 1 eingestiegen und das hat ihm glaube ich finanziell doch recht Schwierigkeiten gemacht und zuletzt hat sein Partner nachher das Museum noch aufrechterhalten. Also wunderschöne Fahrzeuge, die Monteverdis. Er ist ja auch alter Designer gesehen vom Urrange Rover der Monteverdi und vom Scout. Also ein ganz toller Mann. Noch etwas zu Binnigen. Binnigen, habe ich gelesen, hat bis 2010 eine freundschaftliche Beziehung gehabt zu der Stadt Kaluga in Russland. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nein.
Und 2010 ist das abgebrochen worden. Also da kann ich dich auch nicht fragen, warum ist das abgebrochen worden?
Nein.
Angefangen mit den Russen, das Problem hat ja erst 2014 an und für sich mit dem Krim. Also, aber dort ist am China Beziehung schon zu Russland, haben sie Basel schon ein bisschen früher gesehen und ein bisschen schneller gesehen.
Vielleicht haben weniger, dass die Entwicklung früher gesehen, ja.
Und genau. Und das Letzte noch zu Bindigen, wo alle können interessieren können. Es gibt dort ein Lego, ein Lebrick-Go-Museum. Auch das kennst du nicht? Sagt ihr nichts?
Nein, ich bin da, ich lehre heute sehr viel, merke ich gerade. Ja.
Also, ich würde das mal schauen. Vielleicht kannst du mal doppeln bei Monteverdis, oder ob man die Autos noch anschauen kann. Würde Spass machen. Und das andere ist, dass man kann, die wirklich mega Sammlung von Lego-Sets anschauen kann. Die waren jetzt 40 Kinder und du selber hast 2 Kinder. Das ist so ein typisches Phänomen, oder? Also, früher hat man viele Kinder gehabt und grosse Familien. Und heute hat man kleine Familien, wenig Kinder. Also 2 Eltern, 2 Kinder. Also es geht gerade 1:1 auf. Hast du früher den Familienzusammenhalt als intensiver angeschaut? Das hat die Familie eine grössere Rolle gespielt, als sie heute generell spielt und vielleicht bei dir im Persönlichen?
Also wenn ich jetzt bei mir im Persönlichen das anschaue, dann muss ich sagen, nein. Ich sehe jetzt da überhaupt nicht eine Entwicklung in die Richtung. Wir haben wir leben das sehr intensiv mit unseren Kindern, den Zusammenhalt, gleich etwa wie vermutlich das mit meinen Eltern mit uns gemacht haben. Ich sehe jetzt da nicht einen grossen Unterschied, was sicher ist. Wir sind in dem Sinn vielleicht ja typische die Entwicklung, wie du die jetzt rausgreifst, generell natürlich die Entwicklung in vielerlei Hinsicht in Mitteleuropa, dass man heute weniger Kinder hat als noch in der Generation vor uns und in der Generation vorher nochmal vermutlich. Das hat natürlich auch mit der Kindersterblichkeit und ganz vielen Sachen zu tun. Das hat sich auch zu tun mit der Entwicklung, Wohlstandsentwicklung im letzten Jahrhundert. Und man sagt, glaube ich, Bevölkerungen, die im grossen Wohlstand leben, die tun sich eher weniger vorpflanzen als andere, weil das hängt mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen, die wir ja alle wissen. Also zum einen durch das für ältere Kinder zum Teil die soziale Sicherheit dargestellt haben in gewissen Zeiten und umgekehrt natürlich, wenn es einem schon sehr gut geht, man je nachdem eben das nicht braucht oder nicht will. Aber generell ist es vermutlich schon repräsentativ für eine gewisse Entwicklung in den letzten 50 Jahren.
Noch eine letzte Frage zur Pharmabranche. Die Pharmabranche, du gesagt, ist sehr international aufgestellt heute und macht primär ihre Geschäfte im Ausland und gar nicht mehr auf Schweizer Boden. Rechnet auch das meiste ab in US-Dollar. Wir haben eine Veränderung in Amerika aktuell, wo eigentlich so alles ein bisschen in Frage gestellt wird. Basel selber ist doch sehr abhängig von dieser Pharma. Ich glaube, auch die ganze Schweiz ist abhängig von dieser Pharma. Ich glaube, bis zur Hälfte von unseren Export hat direkt oder indirekt mit der Pharma etwas zu tun. Wie ist so das Befinden in der Region Basel gegenüber das, was in Amerika passiert?
Oh, das ist eine grosse Frage für jemanden, der jetzt nicht für sich in Anspruch nimmt, dass er jetzt da durch die Stadt läuft und Befindlichkeiten aufnimmt. Also, da müssen wir vermutlich Menschen fragen, die sich zu diesem Beruf fühlen. Ich glaube, das kann man nur individuell beantworten. Fakt ist, aus meiner Sicht zumindest, ist natürlich die Pharmabranche für unsere Stadt und für unsere Region enorm wichtig. Also geradezu überlebenswichtig und von dem her ist es auch von einer grossen Bedeutung, dass sie den Standort Basel beibehalten, dass sie auch in dem Sinn sich wohlfühlen in Basel und in der Schweiz. Und wie gesagt, du hast es schon gesagt, es ist nicht nur für die Stadt Basel, sondern generell für die Schweiz von grosser Relevanz.
Du hast dich nachher nach der Matur entschieden, Jurist zu werden. Du bist aber noch nicht nach Zürich gegangen oder nach St. Gallen oder nach Bern studieren, sondern du bist in Basel geblieben. Ist Basel dermaßen ein Magnet gewesen für dich, dass du sogar beim Studium dich entschieden hast, zu bleiben, wo du bist?
Ja, das Magnet, das ist einfach eine sehr starke Verbundenheit, die ich immer schon hatte zu dieser Stadt und zu dieser Region. Und ich hatte tatsächlich einfach für mich selber nicht entscheidenden Vorteil darin gesehen, die Stadt und die Region zu verlassen. Im Gegenteil, ich habe so für mich damals gefunden, ich würde vermutlich mehr vermissen, als für mein Leben dazugewinnen und habe mich darum entschieden, vielleicht ein bisschen bünzlig bei mir in meiner Region zu bleiben.
Wie hast du das Studium empfunden, also von der Qualität her bei der Uni Basel?
Also ich bin eigentlich aus der Schule rausgekommen und habe mich eigentlich in der Schule recht hart durchkämpfen müssen. Und bin eigentlich vom ersten Tag an im Studium, so ein bisschen, wenn man so sagen möchte, als Mensch so ein bisschen wie aufblüht. Also ich habe vom ersten Tag an hat es mich fasziniert und habe Freude daran gehabt und habe mich in dem Sinn gar nicht wiedererkannt, weil ich in der Schule immer eher ein bisschen das Minimum probiert hat zu machen, ist dann plötzlich im Studium in die andere Richtung gekippt, dass ich mit fast schon übertriebenem Eifer studiert habe, weil es mich einfach fasziniert hat.
Wie ist denn das gelaufen nachher? Also du hast studiert, du hast abgeschlossen. Das war damals noch der Lyzeur gesehen, oder wie hat der geheißen damals? Ja. Lyzeur in Basel. Du hast dich auch noch entschlossen, ein Praktikum zu machen, glaube ich, in die USA. Also insofern, weißt du schon etwas über die USA zu erzählen?
Ja, natürlich. Also das ist vielleicht eine ganz prägende Zeit für mich gewesen. Nach dem Anwaltsexamen habe ich gut 2 Jahre in den USA, zuerst in Kalifornien ein kleines Nachdiplomstudium machen und dann noch ein gutes Jahr in New York als Foreign Associate in einer Anwaltskanzlei, in einer grossen Anwaltskanzlei arbeiten. Und das war eine sehr prägende und gute Zeit für mich. Und natürlich muss man auch hier vorsichtig sein, wenn man daran denkt, wie viele Jahre das her ist, wie viele Jahrzehnte. Und gleichzeitig auch, wenn man sich bewusst ist, man hat in Kalifornien gelebt, in einer Unistadt Davis und dann in New York. Da ist man noch lange noch nicht in der Position, sich über die USA wirklich umfassend zu äußern. Die USA ist viel, viel mehr als New York und eine Unistadt in Kalifornien.
Und was ist denn der Bezug heute noch zur USA?
Der Bezug heute ist, dass es mich natürlich einfach wahnsinnig interessiert, die Entwicklung. Generell bin ich wahnsinnig interessiert in der Entwicklung von der Menschheit. Und dazu gehört natürlich auch Politik und Gesellschaften. Und die USA hat einen ganz grossen Einfluss. Wir sehen das auch jetzt wieder in der aktuellen Zeit, wo wir in Europa ja mit sehr grossen und beobachtenden Augen auf die USA schielen und auch von den USA Sachen zurückkommen, wo wir uns bis jetzt ungewohnt gewesen sind, vor allem natürlich die EU und die NATO, und das interessiert mich als Beobachter und fasziniert mich auch, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele ich sage es mal, feste Faktoren, die wir noch als garantiert betrachtet haben, bis vor kurzem hinterfragt werden und in Bewegung sind.
Wir können zum Beispiel eins rausziehen, das ist beispielsweise die NATO. Also die NATO wird zu 2/3 von den Amerikanern finanziert und 1/3 von anderen ungefähr. Und die aktuelle amerikanische Regierung sagt ja, fair wäre vielleicht etwa 50-50 oder nicht einmal. Das würde ja bedeuten für uns in Europa, dass wir ein ganzes Paket von Finanzen müssten bereitstellen, um der NATO weiterhin Gelder zu geben. Glaubst du, das wird passieren? Hast du irgendein Gefühl? Jetzt, mir ist klar, du bist ja nicht NATO-General oder so, aber da geht es ja um extrem viel Geld. Oder? Sind wir bereit, das zu finanzieren?
Ja, du stellst Fragen, wo ich mich tatsächlich in einer ganz neuen Rolle fühle, wo ich denke, da kann ich jetzt einfach nur als ganz normaler Bernhard Häusler, der keinerlei Verantwortung trägt, auch kein politisches Mandat hat, mich äußern. Und als Beobachter ist es genau wie du sagst, eine riesige Herausforderung und auf eine Art wie neue Spielregeln, die jetzt aufgestellt werden. Und wenn man nach Deutschland schaut, dann sieht man, was das für eine Herausforderung wird bedeuten und was für eine was dort stemmen ist. Und wir stehen ja jetzt kurz vor, vermutlich vor einem Regierungswechsel in Deutschland, und die neue Regierung wird mit genau gleich grossen Herausforderungen konfrontiert sein, wo sie jetzt noch in der Opposition erlebt hat, noch hat in der Verantwortung. Und es ist spannend für uns als Schweizerinnen und Schweizer, wird sehr spannend sein, zu beobachten, wie die grossen Staaten in Europa mit dieser Herausforderung umgehen.
Man hält ja immer an althergebrachtem fest. Oder man klammert sich fest. Man sagt, es ist ja gut, so wie es ist, aber manchmal funktioniert es nicht mehr. Also in Europa haben wir eine Machtverschiebung in Osten. Oder? Der Ungar, wo als enfant terrible angeschaut wird, hat plötzlich irgendwie etwas zu melden. Oder? Polen wird immer wichtiger. Deutschland fährt die Industrie so ein bisschen oben runter. Die Autoindustrie, die wahnsinnig wichtig ist, kommt immer mehr Lampen über. Hunderttausende von VW, die auf Halden stehen, die nicht verkauft sind worden. Also die sind mit wirklich wahnsinnigen Herausforderungen konfrontiert. Und wir in der Schweiz sind ja mitten in dieser Diskussion. Möchten wir jetzt ein bisschen annähern an die EU? Möchten wir so ein Basisabkommen machen mit der EU zusammen und so weiter und so fort? Was hast du da für ein Gefühl? Siehst du dich als Person jetzt fast ein bisschen machtlos, als Einzelner selbstverständlich, oder? Aber sehen wir uns hier als Europäer oder als Schweizer fast ein bisschen machtlos, krallen fest, eigentlich, bis es nicht mehr geht? Oder meinst du, hast du das Gefühl, wir sind genug flexibel, um die Zukunft anzupacken?
Ja, vielleicht ist machtlos jetzt für meine Gefühle nicht die richtige Bezeichnung oder Beschreibung, aber sicher stellt man fest, in dieser jetzigen Phase, dass vieles, was man so für unverrückbar gehalten hat, wo ich aufgezogen wurde oder erzogen wurde in einer bipolaren Weltordnung, wo klar war, das ist gut und das ist böse, wo klar war, mein Großvater erzählt meinem Vater, dass wenn wir alle wachsen, dass es uns allen besser geht, wir müssen den Wohlstand einfach vermehren. Dass viele von diesen sogenannten fixen Faktoren jetzt plötzlich hinterfragt sind. Und das lässt einem schon nachdenklich werden. Ich glaube auch unabhängig vom Alter. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, dass in dieser ganzen Diskussion die jüngste und junge Generation sich zum Teil noch größere Sorgen über die Zukunft macht, als die Älteren, was eigentlich ein Alarmsignal müsste sein oder muss sein. Also von dem her denke ich, leben wir natürlich in einer Welt, da erleben wir momentan eine Art Revolution auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig. Oder? Vom Klima reden wir gar nicht erst, aber da kommt noch die ganze künstliche Intelligenz, Technologie, synthetische Biologie, Robotik dazu, in Kombination jetzt mit der politischen Unsicherheit. Das ist schon ein Mix, wo die Menschheit, und zwar nicht nur uns Schweizerinnen und Schweizer, sondern die Menschheit generell vor ganz grosse Herausforderungen stellt.
Also man kann sagen, es ist früher ein bisschen einfacher gewesen. Man hat Faktoren gehabt, die man irgendwie zusammenzählen konnte und zu einer Lösung kommen. Und heute sind die Faktoren dermaßen weit weg vom einzelnen Individuum, dass es für ihn ganz schwierig ist, so ein bisschen die Zukunft zu bestimmen.
Ich glaube einfach, Komplexität ist viel grösser geworden, oder? Ich glaube, und das heisst natürlich dann auch, dass der einzelne Mensch das Gefühl hat, dass er noch weniger kann mitbestimmen kann oder bestimmen, auch sein eigenes Leben, dass er vielleicht auch noch mehr in der Abhängigkeit steht von Einflüssen aus sozialen Medien und so weiter. Und also all der ganze Mix führt vielleicht auch dazu, dass es so zu einer gewissen Frustration führt bei vielen Menschen, dass sie sich nicht gehört fühlen, nicht mitgenommen fühlen. Und das stärkt natürlich in allen Systemen dann auch immer die oppositionelle Seite, das ist ja ganz klar. Also wenn man selber unzufrieden ist, dann wandert eigentlich die eigene Stimme in der Regel zu denen oder zu der Person, die sagt, das, was jetzt ist, dass die jetzt an der Macht sind, die machen alles schlecht. Und wir können ja jetzt aus der Schweiz raus beobachten, wie das in Deutschland wird laufen. Ich glaube, Deutschland steht vor Herausforderungen, die von mir aus gesehen nicht wirklich parteiabhängig hoch oder schwierig sind. Ich mache mir jetzt persönlich nicht die Illusion, dass wenn jetzt das zu Neuwahlen kommt und zu einer neuen Regierungskoalition, auf was es ja rausläuft, dass wir die Probleme, die Deutschland zum Beispiel hat, einfach gelöst haben und dann kann sagen, okay, jetzt ist es wieder die Lokomotiven in Europa.
Gehen wir zum FC Basel.
Ja.
Du bist 8-mal Meister geworden, währenddem als du tätig warst für den FC Basel. Und ich habe mal Kai gefragt, wie oft ist Basel Meister geworden in den letzten 100 Jahren. Und Kai hat mir gesagt, es war 20 Mal gewesen. Und allein in deiner Zeit, wo du dort warst, bist du fast immer Meister geworden. Wie ist so etwas möglich? Und noch, wie ist es möglich, dass, wo du weg warst, ist die Ära vorbei gewesen? Die Meisterei hat nicht mehr stattgefunden. Warum?
Also das Erste, bin ich nie Meister geworden. Ich war Präsident in einer Zeit, wo die Mannschaften, die in unserem Unternehmen, im Fußballclub FC Basel, das Wichtigste vor allem sind, Meister geworden sind. Das ist auch etwas, was ich versuche immer wieder zu vermitteln, wenn es darum geht, über Leadership zu reden, dass man sich immer wieder muss bewusst sein, was ist meine Rolle. Meine Rolle oder unsere Rolle in der Clubführung war, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Mannschaften möglichst optimal funktionieren, Höchstleistungen können erbringen, sportliche. Und in dieser Phase sind tatsächlich dann die 8 Meister in Serie gewesen, wo wir operativ verantwortlich gewesen sind. Aber irgendwann durch, und das ist vielleicht auch ein bisschen befreiend, in der eigenen Wahrnehmung habe ich die nie so sehr an meinen eigenen Hut gesteckt und weiss auch gar nicht, wie oft wir wirklich Meister geworden sind in dieser Zeit, seit 2000. drei, als ich beim FC Basel bin, weil ich irgendwie immer gefunden habe, ich darf mich nicht an denen, an den Pokal messen, die gehören den Spielern. Ich muss mich messen daran, wie wir den Club führen. Wie die Menschen sich fühlen, die unter unserer Führung tätig sind, auf dem Platz, aber auch all die 200 neben dem Platz.
Du bist 2003 zu dem FC Basel gestossen. Man hat dich geholt. Wahrscheinlich hat man einen Jurist gebraucht, der die Gesetze alle kennt. Das ist ja auch so etwas in der heutigen Zeit. Oder? Wir produzieren ja Gesetze, Verordnungen, wir löschen nur keine alten. Löschen. Und darum kommt die Basis eigentlich gar nicht mehr raus. Also die können ja nicht einmal mehr normal in den Coop einkaufen, ohne dass man einen Jurist muss, an der Hand haben. Also du bist 2003 dazugestossen zu dem FC Basel als juristischer Berater. Wer hat dich geholt und warum hat man dich geholt?
Ja, tatsächlich hat man mich geholt, weil man ein juristisches Thema hatte, damals, wo der Hakan Yakin, wo sicher die meisten noch kennen, eigentlich hat sollen transferiert werden zu Paris Saint-Germain. Damals noch nicht in der Hand von Saudi-Arabien und respektive Katar, Entschuldigung. Und damals hat hat es Diskussionen gegeben, weil glaub, der Trainer von Paris ihn nicht für spieltauglich betrachtet hat. Und dann haben sich juristische Fragen gestellt, kommt er wieder zurück oder kann man ihn zurücknehmen. Und damals haben wir den Roger Hegi nicht mehr im Club gehabt, kein Jurist im Vorstand, und hat mich darum dann damals gefragt, ob ich etwas bereit war, in dieser Frage und in anderen zu beraten. Und Colt hat mich eigentlich natürlich die damalige Vizepräsidentin, die das operative Geschäft sehr stark geführt hat, die Gigi Öri, und der Präsident Werner Riedelmann, der leider verstorben ist, und der Mathieu Jaus, der Finanzchef, das sind so die drei, die mich geholt haben. Und zusammen mit dem Werner Schmid haben wir dann relativ bald einen eigenen Vorstand gebildet.
Hast du die Leute vorher schon gekannt? Oder haben sie deine Kanzlei gekannt, wo du für sie tätig bist? Und die haben gesagt, schicken uns irgendeinen, der noch genug jung und knusprig ist, damit er in den Hexenkessel rein kann?
Nein, ich habe eigentlich der Einzige, den ich kennengelernt habe, ist der Mathieu Jaus. Ich war Verwaltungsrat von einem Pub, von einem Irish Pub in Basel. Und er war Revisor mit seiner Firma. Und so haben wir uns kennengelernt. Und wenn wir uns getroffen haben an Verwaltungsratssitzungen oder wenn er den Revisionsbericht abgegeben hat, haben wir eigentlich in der Regel sehr viel über den FC Basel geredet. Und ich glaube, er war dann der damalige Vorstand mal auf die Idee gefragt hat, man könnte auch den Bernhard Häusler fragen.
Wie war das, wo du dort angekommen bist? Wie viel hast du wirklich von Fußball verstanden? Also du hast Stammtisch-Fußball sicher können, du hast im Pub können über Fußball diskutieren, aber bist du als 2003 schon als absoluter Fußball-Top-Crack dazugestossen?
Ja, es gibt von mir zwei Fragen. Also Fußball-Top-Crack ist einer, der in der Nationalmannschaft spielt, der spielt Fußball. Und das andere ist eine Frage, die sich eigentlich so nicht stellt. Ich habe in dem Sinn Sportrecht ein bisschen beraten, aber ich habe selber Fußball gespielt, habe mich jeden Tag mehrere Stunden mit dem FC Basel oder dem Fußball auseinandergesetzt. Und insofern bin ich so sehr oder so wenig Fußballexpert wie viele andere natürlich in der Stadt auch. Was ich sicher noch nicht gewusst oder kennt habe, ist, wie führt man ein Fußballunternehmen oder einen Fußballclub. Aber da bin ich natürlich dann, da das 2003 war, langsam reingewachsen bis 2009.
Eben 2009 bist du delegiert worden vom Verwaltungsrat. Das heisst, du bist vollberuflich tätig nachher für den FC Basel 2009.
Das kann man so sagen. Ja, von dem Moment habe ich auf jeden Fall in meiner Anwaltskanzlei keine rechtlichen Beratungsmandate mehr geführt, praktisch, sondern nur noch eigentlich Verwaltungsratsmandat.
Wer ist denn die Arbeitgeber gewesen eigentlich? Oder es gibt ja die Holding, die ihr gemacht habt. Und dann gibt es unter dran die FC Basel AG, wo der Verein ja auch sogar noch partizipiert. Wer ist denn dein Arbeitgeber eigentlich gewesen? Du hast ja etwas verdienen müssen, oder?
Wenger Plattner war mein Arbeitgeber gewesen. Ich war Partner gewesen. Also in dem Sinne, Arbeitgeber ist nicht juristisch ganz der richtige Ausdruck. Aber ich war Partner bei Wenger Plattner gewesen bis 2014. Oder 2013, glaube ich, im Sommer. Und das war mein Arbeitgeber gewesen, ganz normal.
Das heisst also, du bist eigentlich in einem Auftragsmandat gestanden bis 2014, oder?
Ja. Nein, bis zum Schluss.
Ah, permanent. Ja. Permanent. Auch als eben ein Präsident sonst ist nicht der wirklich genug verdient, damit er auch die Familie durchbringen und ernähren kann.
Nein, das ist eigentlich immer so gewesen. Ich bin auch amigs gefragt worden, ja, Herr Häusl, sind Sie jetzt der erste Präsident, der Geld verdient beim FC Basel? Und stimmt, das ist so gewesen, weil ich ja auch nicht in Anführungszeichen nur Präsident gewesen bin, sondern ich habe das ganze Unternehmen geführt mit über 100 Millionen Umsatz, eben mit über 200 Mitarbeitenden. Und wenn man das seriös will machen, kann man das nicht nur als Führerjob machen und das Gefühl haben, das mache ich einfach so nebenbei.
Du hast ja Demokratie an und für sich am eigenen Leib immer wieder erlebt. Also du hast einen Verein unter dieser Holding unten. Bis wie ein AG noch mal gehabt, aber die hat einen Teil hat dem Verein gehört. Und dort sind ja Tausende von Leuten mit Tausenden von Meinungen und Tausenden von Ideen. Oder? Und wenn man vom FC Basel redet, dann redet ja niemand von einer Holding und es redet ja niemand von einer FC Basel AG 1863, oder wie heisst die richtig, glaube ich. Sondern es denken alle an die Schütteler und an Verein und vielleicht noch an eine Brotwurst und an ein Bier. Das ist eigentlich Fußball. Jetzt haben wir müssen Entscheidungen treffen, die ganz weitreichend waren, auch für den Verein. Wie hast du das gehandhabt?
Ich glaube, das ist damals, das ist in enger Zusammenarbeit eigentlich mit der damaligen den Präsidentin Gigiöri oder Vizepräsidentin Gigiöri passiert, wo wir von der Liga her, also vom Reglement her, müssen eine Aktiengesellschaft gründen, respektive der Profibetrieb in eine Aktiengesellschaft hat müssen integriert werden. Dort haben wir, und das ist natürlich auch ein sehr grosses Zugeständnis von ihr gewesen, entschieden, dass wir nicht jetzt einfach eine 100% Aktiengesellschaft gründen, sondern dass wir mit 25% weiterhin den Verein und deren AG beteiligt lassen. Und für mich war das immer so ein bisschen die demokratische Legitimation gewesen, dass ich überhaupt Präsident sein darf. Oder? Ich hätte nie wollen, Präsident sein von diesem Fußballclub, wenn die Vereinsversammlung gefunden hat, der Häusl ist nicht der Richtige. Auch wenn das nur in Anführungszeichen 25% sind, für mich ist das die demokratische Basis und das Zusammenspiel zwischen dem Kapital in der Aktiengesellschaft und dieser Legitimation mit diesen Vereinsmitgliedern habe ich sehr, sehr wichtig und richtig gefunden. Und darum haben wir auch in dieser Phase, wo wir in der Verantwortung sind, geschaut, dass der Verein wächst. Und ich glaube, wir haben vor etwa 2.500-3.000 Mitglieder auf knapp 10.000 aufgekriegt, weil wir gefunden haben, die demokratische Basis ist sehr wichtig für uns.
Wo verdient eigentlich ein Fußballclub Geld? Also wir hören in der Presse von Transfers, die passieren, und für den zahlt man 10 Millionen und für einen anderen zahlt man 50 Millionen und so weiter. Da passieren ja weltweit absolute Wahnsinnsgeschichten. Heute sind sogar die Emirate oder die Araber, die plötzlich einen Fußballclub aufbauen, die Amerikaner, die plötzlich wieder Interesse gefunden haben am Fußball dran. Irgendwelche Top-Spieler, die in Europa spielen, spielen plötzlich bei einem amerikanischen Club, wo wir hier in Europa gar nicht so richtig kennen. Also da muss es ja um relativ viel Geld gehen. Wo verdient ein Fußballclub eigentlich sein Geld?
Ich glaube, da muss man zuerst mal einfach klarstellen, dass das, was man in den Zeitungen liest, so gar nichts mit der Realität in der Schweiz zu tun hat. Und mich interessiert ja das Vereinswesen oder der Spitzensport, der Teamsport ja auch weit über den Fußball aus. Und eigentlich haben wir, egal in welcher Sportart wir uns in der Schweiz bewegen, überall das gleiche Problem und das gleiche Thema, dass wir eigentlich aus dem nationalen Markt rein das, was budgetierbar ist, was man operativ kann verdienen kann, sei es aus den Zuschauereinnahmen, aus dem Sponsoring, aus der Vermarktung, aus dem Fernsehgeld, dass es meistens nicht genügt, um eine ambitionierte Mannschaft zu finanzieren. Und das gilt, wie gesagt, sportübergreifend, fußballübergreifend. Beim Fußball kommt dazu, was andere Sportarten nicht haben, dass man aber außerhalb vom Budget, zumindest bei uns ist das außerhalb vom Budget gewesen, Sondereinnahmen kann generieren. Das kann ein Volleyballverein nicht, das kann ein Handballclub nicht. Wir haben können zusätzlich noch Geld verdienen, indem wir die sogenannte Transfereinnahmen haben können generieren aus dem Verkauf, das klingt so schrecklich, aber aus dem Abgeben von Spielern während ihrer Verträge an ausländische Clubs. Und zusätzlich Prämien generieren aus internationalen Wettbewerben. Das gibt es eigentlich im Teamsport in dieser Art und Weise nur im Fußball, in den Schweizer Sportarten. Und das unterscheidet Fußballclubs sicher von den anderen. Macht aber auch das Geschäft, sage ich jetzt mal, unglaublich gefährlich, weil das sind riesige Beträge, die dazukommen können oder eben wegfallen. Und die Gefahr ist natürlich, wenn sie dazukommen, dass man dann die Gelder nutzt und der Apparat aufbleibt und damit je nachdem im Jahr drauf oder im übernächsten Jahr einen riesigen Verlust erzielt, wenn man die Erfolge nicht hat. Darum haben wir das immer außerhalb des Budgets gelassen. Wir haben eigentlich immer budgetiert, ohne die Einnahmen aus dem internationalen Geschäft, damit wir uns mehr oder weniger haben können, davor schützen können, Dummheiten zu machen, die kurzfristig oder mittelfristig sich dann negativ ausgewirkt haben.
Ich habe mir schnell aufgeschrieben, wen du alles transferiert hast. Embolo, Salah, Eli, Shaqiri, Sommer, Xhaka und so weiter und so fort. Oder? Und dort sind scheinbar über 100 Millionen geflossen. Sind die Spieler alle durch Basel aufgebaut worden? Also die hat man eigentlich zu null gehabt und hat nachher tatsächlich können Geld generieren, um den Club in die Zukunft können zu transportieren?
Beides. Also es ist, wir haben immer gesagt, es ist jetzt lange her, aber trotzdem, wir haben eigentlich immer gesagt, wir probieren so eine Drittelstrategie zu fahren. Also ein Drittel bestandene Spielerpersönlichkeiten wie eine Benny Huckel, Marco Streller, Alex Frey, Matthias Delgado. Das sind Spieler, die eigentlich natürlich hohe Gehälter verdienen, aber auch umgekehrt da bleiben, stabiles Rückgrat bilden, integrieren, also eigentlich Teamleader-Persönlichkeiten. Ein Drittel Spieler, die der FC Basel eigentlich nur als Sprungbrett anschauen, die aus dem Ausland kommen, wie ein Samuel Inkum, wie ein Mohamed Salah, der auch weltberühmt worden ist, die also nach Basel kommen, aber eigentlich sagen, ich komme nach Basel, um mich im Schaufenster von Europa zu präsentieren und dann den Sprung in die Premier League oder in die Bundesliga machen. Und ein Drittel Spieler, die aus der eigenen Juniorenabteilung gewinnen können, wie zum Beispiel eben Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka. Also das sind mehr oder weniger die drei Sorten Spieler gewesen, die wir in der ersten Mannschaft integriert haben, die gemeinsam dann das Gebilde ausgemacht haben, wo es eben alle drei gebraucht hat. Also man kann nicht sagen, wir brauchen nur gestandene Spielerpersönlichkeiten, die dann immer bei uns bleiben, sondern wir haben eben auch gebraucht Spieler, die kommen und sagen, ja, wir kommen gerne nach Basel, aber ehrlich gesagt sind wir für mich nicht die Endstation, wenn alles gut läuft.
Also das ist ehrlich gesagt worden schon von Anfang an?
Das ist selbstverständlich so gewesen. Also bei einem Mohamed Salah ist ja völlig klar gewesen. Man muss auch dort Realitäten sehen, dass ein Spieler in der Schweiz auch bis zu einem gewissen Grad durch die beschränkten Einnahmemöglichkeiten im nationalen Markt eine maximales Lohnerwartung hat. Und wenn er dann ein Angebot auf dem Tisch hat, wo er das 10-fache kann verdienen kann in Deutschland oder das 20-fache in England, dann ist völlig logisch, abgesehen davon, dass es natürlich für ihn auch sportlich das Ziel muss sein. Also ein Ägypter, der ein fantastischer Fußballer ist, der sagt sich nicht vermutlich als kleiner Bub, mein Lebensziel ist später in der Schweiz Fußball zu spielen, sondern sein Lebensziel ist, irgendwann einmal bei Liverpool zu spielen. Und wenn er dann zu Basel kommt, dann kommt er zu Basel, weil er sagt, dann bin ich schon einen Schritt näher an meinem endgültigen Ziel.
Wie funktioniert das eigentlich? Tut hier ein grosser Club bei euch angeklopft oder hat damals bei euch angeklopft? Oder habt ihr gefunden, der ist jetzt eigentlich reif zum Weitergeben und dann sind, habt ihr den so auf dem Markt, auf einer Webseite aufgestellt und gesagt, der Shaqiri wäre jetzt zu haben?
Nein, aber wenn man das Zweite machen würde, dann geht der Preis zusammen. Also das funktioniert ein bisschen wie in der Wirtschaft. Oder? Also es ist natürlich dann immer interessant und das Wichtigste war, damit man überhaupt in die Position kommt, wo man ja ein Transfergeld kann verlangen kann, ist ja, dass der Spieler bei einem noch vertraglich gebunden ist. Darum gibt es ja auch immer die Aussage, ja, im Fußball gelten die Verträge nicht, was natürlich eine falsche Aussage ist. Die Verträge werden zum Teil bewusst länger geschlossen, weil man weiss, die sind wie eine Art Schutz vom Club. Oder? Also wenn ein Mohamed Salah bei uns einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, haben wir eigentlich beide Seiten gewusst, er wird jetzt nicht 4 Jahre da bleiben und uns dann ohne einen Franken verlassen. Und eigentlich muss das Ziel sein, dass er sich bei uns so präsentiert, dass er nach 2 Jahren gehen kann. Und dort ist natürlich auch entscheidend gewesen, unser Verhalten, dass wir diesen Spielern auch nicht im Weg gestanden sind, dass wir auch akzeptiert haben, dass für einen Spieler eben der nächste Schritt in seiner Karriere muss kommen und dass wir ihm nicht irgendwie den Weg versperrt haben. Weil sobald man das macht, spricht sich das auch um und dann sagen die Spieler, zu diesem Club gehe ich lieber nicht, weil der wird mir den nächsten Schritt nicht ermöglichen. Also es ist so ein Zusammenspiel, das am Schluss funktioniert, wie vieles zwischen uns Menschen auf dem Fundament von Vertrauen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn so eine Anfrage kommt, sagt man sich, oh nein, jetzt verliere ich einen ganz wichtigen Spieler. Das ist eine Katastrophe. Was mache ich jetzt mit dieser Mannschaft? Wie ersetze ich den? Oder sagt man, cool, da fließt jetzt 10 Millionen, 20 Millionen. Das ist eigentlich toll für einen Club und wir können uns auf jeden Fall wieder organisieren.
Ich glaube, das ist noch interessant. Also von außen wird vor allem das erste Jahr an einem angetragen. Wir haben praktisch jeden Frühling in den Zeitungen gelesen, im Sommer droht der Ausverkauf, der FC Basel bricht auseinander. Und da macht man sich natürlich gerade am Anfang unglaublich grosse Sorgen. Und mit der Zeit, auch dadurch, dass man natürlich das eine oder andere haben können erfolgreich abwickeln und dann auch ersetzen, lernt man das mit einer gewissen Gelassenheit zu akzeptieren und auch die Chancen drin zu sehen. Oder? Man muss sich klar sein, dass eine Mannschaft, die sich nie verändert, nicht achtmal hintereinander Schweizer Meister wird. Die Mannschaft ist auch darum achtmal hintereinander Schweizer Meister geworden, weil es immer wieder neue Reize gab. Weil Spieler auch die Mannschaft verloren haben, die gesagt haben, du Bernhard, ich habe es jetzt gesehen langsam. Ich habe es jetzt gesehen, ich bin jetzt 12 Mal in Zürich gewesen, 14 Mal in Aarau und so weiter. Ich möchte auch mal etwas Neues erleben als Fußballspieler. Und das ist der Moment, wo man dann auch muss sehen, vielleicht ist es richtig, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, einen Schritt zu machen. Und gleichzeitig dann eben, und ich glaube, das ist ein bisschen, wenn man darüber diskutiert, was ist eigentlich der Grund von diesem nachhaltigen Erfolg der Mannschaft, wenn man nebenan noch Menschen hat, Persönlichkeiten im Team, die ich schon erwähnt habe, wie Marco Streller, Alex Frey, Benny Huckel, Matthias Delgado und so weiter, die geblieben sind, die dann eben die Neuen wieder integriert haben, dann ist das Gold wert. Und das ist unser Gold gewesen. Die Möglichkeit haben, so Spieler in unserem Team haben, die dann die Jungen, die gekommen sind, integriert haben. Und das kann nicht der Präsident machen mit dem Kittel und der Krawatte in der Garderobe. Das machen eben Teamkollegen in der Garderobe durch ihre authentische Art, indem sie zeigen, wie wichtig es ist, in Basel zu sein, indem sie Identifikation vorleben und damit letztlich genau das auslösen, was das Wichtigste ist, nämlich, dass die anderen sie nachmachen, respektive das verinnerlichen und sich selber auch identifizieren.
Irgendetwas hast du wahrscheinlich personell richtig gemacht, dass der 8-mal Meister sind worden. Du hast einen ehemaligen Sportreporter von der BAZ zum Sportchef gemacht, oder ist es vielleicht schon gesehen, weiß es nicht. Und die sind nachher zu einer Dreamteam geworden und haben eine Auslegeordnung gemacht, was einfach für viel gestimmt hat. Das hat wahrscheinlich in der Geschäftsleitung gestimmt und es hat eben ab bis zu den Spielern gestimmt. Was hat die so gut gemacht, dass du die richtigen Entscheidungen dort gefällt hast? Und der Beweis ist ja erbracht worden, oder? Kaum sind wir weg gewesen, hat die Geschichte ein bisschen anders ausgesehen. Also, wieso hast du dich so entschieden damals und wo hast du das gelernt?
Also, ich glaube, mir hat gut gemacht, dass es nicht ich war. Also, dass es wirklich eine Konstellation war, die zum Teil auch aus der Not geboren ist, damals 2019, 11, 12, und dass wir am Schluss ein Team waren, das weit über Georg Heitz und mich ausgegangen ist, wo gemeinsam den Club geführt hat, mit dem einzigen Ziel, eigentlich möglichst optimal für den Club da zu sein. Und es ist, glaube ich, und ich habe jetzt in verschiedenen Clubs beraten dürfen, damals natürlich eine wunderbare Konstellation gewesen, dass eigentlich keiner von denen irgendwie gefunden hat, ich bin wichtiger als der Club. Also jeder sich in den Dienst vom Club gestellt hat, jeder hat auch sich außerhalb vom Club schon irgendjemand bestätigt gehabt, also hat der Club nicht gebraucht, um sich selber zu präsentieren in der Öffentlichkeit. Das ist sicher, wenn ich im Nachhinein drauf schaue, ganz entscheidend gewesen. Das ist generell entscheidend, glaube ich, in Führungsgremien, dass man als Team funktioniert. Und das Team ist ja viel grösser gewesen, das sind viele Menschen, die dazugehört, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, die auf der Geschäftsstelle oder in anderen Funktionen entscheidend beitragen haben, dass wir so nachhaltig können erfolgreich sein.
Also Basel hat ihr sehr viel zu verdanken. Sie sind wahrscheinlich mega traurig gewesen, was sie erfahren haben, dass die Ära zu Ende geht. Du bist, glaube ich, zum Ehrenpräsident geworden. Ist das ein Amt, wo man einfach einen Stempel hat? Oder führt man da etwas aus? Geht man ab und zu noch her?
Ja, nein, das ist noch spannend. Man fragt sich natürlich schon, wie will ich das Amt mit Inhalt füllen oder soll man es überhaupt mit Inhalt füllen? Eigentlich ist es ein reines Ehrenamt. Aber es ist irgendwann trotzdem etwas, was mir sehr viel bedeutet und was mich für das Leben lang an der Club in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es nur ein Titel ist, bindet. Du hast im ersten Teil von deiner Frage noch gesagt, eben, man war extrem traurig gewesen. Auf der einen Seite ist das sicher so, auf der anderen Seite muss ich mit einem gewissen Abstand und auch einer gewissen Ehrlichkeit mir selber gegenüber auch festhalten. Wir haben natürlich mit dieser Strategie, wie wir den Club geführt haben und mit dieser Erfolgsmaximierung, die auch in einer wirtschaftlichen, erfolgreichen Zeit sich niedergeschlagen hat, natürlich auch die Vision vom Club nicht wirklich gefördert. Und das ist Etwas, wo man auch muss sich selber eingestehen, wo ich selber, wenn ich allein gewesen wäre, nicht festgestellt hätte oder wahrgenommen hätte. Aber die Vision von einem Club ist natürlich, den Menschen Freude zu machen, den Menschen Emotionen zu schenken. Und die Emotionen und die Freude und so weiter, die wird natürlich nicht wirklich dadurch gefördert, dass man jedes Jahr Meister wird und den Erfolg noch mehr maximiert und noch bessere Spieler holt oder auch aus den Augen von den einen oder anderen teurere Spieler holt. Und darum ist es natürlich auch, muss man sagen, ein Punkt gekommen, wo man so selber sich müssen zugestehen müssen. Die Strategie, wie wir sie gefahren sind, die findet irgendjemand durch auch nicht nur noch Anklang. Also man hat irgendjemand durch plötzlich gesagt, man möchte mehr Basler in der Mannschaft, man möchte das eine oder das andere. Also wir sind natürlich in eine kleine Wohlstandssituation reingerutscht. Wir im Club, aber auch das ganze Umfeld.
2017 hast du dir gesagt, ich bin Teil der Lösung, ich höre jetzt auf. Du beschreibst das auch in deinem Buch, dass es einen Moment gibt, wo man in einer Führungsposition ist, wo man eigentlich eine Reorganisation plant und dann merkt man eigentlich bin ich Member von dieser Reorganisation selber. Ich tue mich jetzt selber mehr oder weniger in die Ecke stellen. Wann hast du das gespürt, dass es so weit ist? Und wann hast du den Entscheid gefällt? Jawohl, ich bin Teil von der Lösung von der Zukunft.
Ja, ich glaube, das ist wirklich einer der spannendsten Prozesse überhaupt in meinem Leben gewesen. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt ganz allein den Club geführt hätte, dann hätte ich vermutlich das so nicht wahrgenommen. Also mir hat schon wahnsinnig geholfen, dass ich Menschen um mich herum hatte, sei es im Club, aber auch außerhalb, wo mir auf Augenhöhe ehrlich die Worte ins Gesicht gesagt haben und eben auch mir zu verstehen haben, dass vielleicht du dich selber auch musst zum Teil von der Lösung machen. Wenn ich nur auf die gehört hätte, die gesagt haben, Häusl, du machst so gut, mach so lange, bis man dich mit den Füßen voran aus dem Büro rausdreht, aus der Geschäftsstelle rausdreht, dann wäre das vermutlich nicht der richtige Weg gewesen. Also mir hat es sehr geholfen, Menschen zu haben, die mir auch den Spiegel vorgehalten haben und gesagt haben, du kritisierst jetzt wahnsinnig in der NZZ über das Verhalten der Leute rund um den Club, dass man intolerant geworden ist gegenüber Niederlagen, dass wir ein Drama haben bei jeder Niederlage, dass es ein Drama wäre, wenn man Zweiter wäre. Aber gleichzeitig bist du vielleicht einer der Schlimmsten in diesem Umzug. Also könntest du gar nicht damit umgehen. Und so Sachen sind für mich natürlich schon wahnsinnig wichtige, auch zum Teil schmerzhafte Lehren gewesen. Da habe ich auch sehr vom Stefan Wertmüller profitiert, den ich auch jetzt zusammen arbeiten darf, weil er ist jemand war, der noch ein Stück mehr Erfahrung mitgenommen hat. Und er hat mir natürlich dort wahnsinnig geholfen bei diesem Entscheid, wo irgendwann, wenn du mir das fragst, glaube ich, im Laufe des Jahres 2016 gefallen ist, oder sogar schon im Frühling 2016. Ich glaube, ich hatte sogar an der Generalversammlung 2016 das so angekündigt, dass es sehr wahrscheinlich so kommen wird, dass wir 2017 im Sommer zurücktreten.
Du hast im NZZ Libero Verlag ein Buch herausgegeben, das heisst «Ein Team gewinnt immer». Und da habe ich jetzt eine Frage. Also, es geht ja im Fußball auch so unentschieden.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Du sagst aber, ein Team gewinnt immer.
Ja, das stimmt. Es kommt eben darauf an, wie man es betont, wenn man sagt, ein Team gewinnt immer oder ein Team gewinnt immer. Also die Aussage von diesem Titel soll eigentlich sein, dass am Schluss sowieso ein Unentschieden ist immer eine Momentaufnahme.
Also ein Team gewinnt immer wäre die Möglichkeit, entweder wenn viele Leute zusammen ein Team bilden, dann sind sie auf der Überholspur. Oder wenn halt 10 Leute in einer Tabelle sind, einer davon gewinnt halt, dann. Das wäre die beiden Betrachtungen von ein Team gewinnt immer.
Wenn man so will, ja. Aber was natürlich die Hauptaussage ist, das ist ganz klar, erstens bezieht sich nicht auf ein Unentschieden, sondern es bezieht sich auch nicht auf eine Saison. Also es bezieht sich nicht darauf, ob du einmal Meister wirst, sondern es geht weit über den Fußball aus. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen eigentlich seit der kooperativen Wende, die wir irgendwie vor zigtausend Jahren vollzogen haben, noch, seit der Einsicht, dass wir uns mit anderen Menschen verbinden, um höhere Ziele zu erreichen, eigentlich mehr Teams bilden. Und darum ganz entscheidend ist, dass wir, egal in welcher Rolle und Funktion wir sind, ob in einer Führungsrolle oder sonst, in Teams einfach stärker sind als allein.
Wieso hast du ein Buch geschrieben? Es haben Leute gesagt, jetzt schreibt auch der Häusl noch ein Buch.
Haben das Leute gesagt?
Nein, ich frage das. Das ist ein Fragezeichen.
Nein, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt ein Buch geschrieben hätte so über mich und über meine Zeit beim FCB und irgendwelche Indiskretionen, dann hat jetzt das Buch als relativ sinnlos in der Landschaft betrachtet. Das Buch ist eher entstanden, ich glaube, während der Pandemie hat mich eine Berliner Firma gefragt, ob ich nicht bereit wäre, also mitzumachen in einem Online-Projekt, wo man so kleine Bits and Pieces über Leadership würde dann online verbreiten. Und dann habe ich angefangen an dem Arbeiten und während ich an diesen Bits and Pieces geschafft habe, ist aus Berlin kundgekommen, dass das Projekt gestorben ist, bevor es überhaupt zum Laufen kommt. Und dann habe ich die zum Teil auch daheim mit meiner Familie diskutiert und dann plötzlich haben wir gefunden, das wäre ja eigentlich jetzt noch eine optimale Gelegenheit, mit einem Buch anzufangen, wo man eben mit kleinen Stückchen Leadership-Themen aufnimmt in einem ABC und nicht irgendeinen zusammenhängenden Text oder nicht irgendwie der Anspruch, irgendeine alte Geschichte nochmal aufzuwärmen oder abzuarbeiten.
Was hat dich berechtigt, über Leadership tatsächlich zu reden und zu schreiben?
Das ist eine gute Frage. Was berechtigt mich? Ich glaube, das versuche ich auch klar zu machen in der Einleitung. Ich betrachte mich nicht als jemand, der jetzt andere Leute muss belehren muss, was Leadership ist, sondern ich teile meine Erfahrungen. Und ich glaube, das Recht hat jeder Mensch. Und soll er das machen mit dem Mikrofon, soll er es machen als Influencer oder soll er es machen als Autor von einem Buch? Ich habe jetzt das Mittel gewählt. Ich teile meine Erfahrungen, ohne irgendwie den Anspruch zu haben, jemanden zu belehren damit.
Ich habe selbstverständlich das Internet wieder befragt, was sagt man so über das Buch von Bernhard Häusler? Und dort ist, ja, ich muss sagen, sehr, sehr viel Positives selbstverständlich rausgekommen. Sehr einfach erklärt. Jawohl, jeder, der das liest, hat ein gewisses Gefühl, wie er eigentlich an seine Mannschaft hergehen sollte. Ob jetzt das 3 Leute sind bei einer Kleinunternehmung oder 100 Leute bei einem KMU, dass er ein bisschen sagt, jedes Mal, wenn er eine Reaktion oder eine Aktion macht, entspricht jetzt eigentlich das an einem Teamgedanken oder entspricht das keinem Teamgedanken. Aber es sind natürlich auch kritische Aspekte gekommen, oder? Ich tue vielleicht schnell vorlesen. Wiederholung bekannter Managementthesen, wenig neue oder revolutionäre Erkenntnisse, Führungsprinzipien seien bereits bekannt, Vereinfachung komplexer Zusammenhänge und so weiter und so fort. Das ist auch rausgespickt worden. Jetzt sagst du, man muss ja zu sich selber auch kritisch sein, man muss sich selber hinterfragen. Das kommt in deinem ABC kommt ja das auch vor. Das Buch basiert auf einem ABC. Jedem Buchstaben tust du eine Art Kapitel zuordnen. Wenn du jetzt die Kritik hörst, ärgert dich das? Oder sagst du, jawohl, ich mache eine zweite Auflage und wird ein bisschen detailgetreuer?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe die Kritik jetzt auch nicht verstanden, dass es zu wenig detailgetreu ist. Es ist eigentlich genau der Anspruch, den ich habe. Ich habe nicht den Anspruch, irgendwie neue Führungstheorien oder Führungsprinzipien aufzustellen, sondern es ist wirklich der Versuch, meine persönlichen Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen. Und wenn jemand da drin bekannte Führungsprinzipien erkennt, dann hat er vermutlich das Richtige erkannt. Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass ich irgendwie ein Rad neu erfunden habe, habe den Anspruch überhaupt nicht, sondern betrachte die Kritik sogar irgendwie als Bestätigung von dem, was ich eigentlich wollte machen. Nämlich nicht irgendwie ein neues Führungsbuch zu verfassen oder eben praktisch eine Bibel aufstellen, weil ich auch gar nicht an das glaube. Von mir aus gesehen ist eben Führen von Menschen zum Teil viel einfacher oder eben viel komplexer, als es oft uns dargestellt wird. Das ist eine Frage von dir als Mensch. Bist du bereit, selber zu reflektieren und das ab und zu sich wieder in Erinnerung zu rufen, habe ich gefunden, ist der Wert genug, um das Buch zu schreiben.
Du haltest ein Referat, du machst auch Managementkurs. Ich glaube, über 60 Referate pro Jahr. Das heisst, es ist mehr als ein Referat pro Woche. Weißt du überhaupt noch, was du in diesem Referat vorher, oder die 48 Referate vorher gesagt hast? Was passiert, wenn das Publikum ähnlich ist? Also 50% sitzen plötzlich wieder immer ein Referat von dir. Ist das dann differenziert oder wiederholt sich das?
Ja, also, das ist ja auch spannend. Ich erlebe immer wieder, dass es heisst, ja, Herr Häusler, ich habe Sie schon mal vor 3 oder 4 Jahren gehört, oder ich habe Sie noch gehört, wo Sie Präsident gewesen sind, oder kurz nachdem Sie zurückgetreten sind, oder ich habe Sie gehört vor 4 Wochen. Das gibt es ja immer wieder. Die Schweiz ist nicht so riesig. Das schönste Kompliment ist dann, wenn die Menschen zum Teil darauf reagieren, indem sie sagen, du, ich finde, das ist jetzt ganz neu gewesen, du hast dich weiterentwickelt. Und das ist ja auch ein bisschen mein Ziel. Also mein Ziel ist nicht einfach das Programm abspulen und immer bei den gleichen Aussagen bleiben und gleichzeitig weiss ich, ich kann nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, aber ich merke, dass ich mich selber auch entwickle. Auch die Fragen, die mich faszinieren und beschäftigen, entwickeln sich. Also vor ein paar Jahren habe ich in meinem Referat sicher nicht einmal das Wort KI gebraucht und jetzt brauche ich es. Also offenbar hat irgendwie die Welt rundherum auch ein bisschen Einfluss auf meine Referat.
KI. Alle reden von KI und die meisten wissen nicht, um was es geht. Was berechtigt dich dort, über KI zu reden?
Ja, sicher nicht technologisches Wissen. Auch die KI-Thematik betrachte ich nur aus der Perspektive von der Führung von Menschen, von der Zusammenarbeit von Menschen. Und ich habe mich in diesem Bereich ziemlich stark gelassen, ich sage jetzt mal, beeinflussen von Büchern, die ich gelesen habe. Sei es von Mohamed Suleiman oder auch von Harari, jetzt Nexus. Also, und los halt auch viel zu dem Thema und mache mir meine Gedanken, auch in Gespräch mit Menschen. Oder wie stark sind unsere Entscheidungen, die wir fällen in der Führung, letztlich technologiegesteuert, technologieabhängig, datenbasiert. Was löst das aus bei den Mitarbeitenden? Wie sehr sollten wir KI einbeziehen, wenn wir Mitarbeitende führen? Wie viel sollten wir weiterhin auf menschliche Intuition stellen? Was bedeutet das in 5 Jahren? Und so weiter. Also das sind so die Themen, die mich einfach faszinieren und interessieren. Und auch hier, wie gesagt, ich bin nicht ein Wanderprediger, wo man läuft und sagt, ich erzähle euch jetzt, wie es ist, sondern einfach meine Sicht.
Viel verstehe ich unter KI, einfach ChatGPT, also ein Prompting, wo ich etwas eintragen kann und dann kommt irgendeine Antwort daher. Und die Realität ist, dass im Hintergrund ganz viele Grossrechner laufen und meinen Alltag irgendwie verändern. Also es kann sein, dass ich Nudeln einkaufe und dort ist ein Preis dran und das ist eigentlich über KI gesteuert worden, weil die gemerkt haben, ah, jetzt ist Nudeln im Moment spannend. Und die KI hat gemerkt, im Raum Zürich zahlen sie auch 10 Rappen mehr für die Nudeln und im Raum Solothurn halt 5 Rappen weniger. Also dass es dann wirklich einen massiven Einfluss hat auf einem, ohne dass man das merkt. Die EU versucht ja das zu regulieren jetzt, oder? Die Amerikaner lachen und sagen, tut ihr doch regulieren, dann haben wir nie KI. Die Schweizer sagen jetzt aktuell, ja, wir tun das lieber auf die lange Bank schieben, die Regulierung. Also gibt es echt überhaupt jemanden, was vermutest du, der wirklich durchblickt, was KI verursacht im Moment?
Also für mich persönlich hat jetzt der Coming Wave von Mohamed Suleiman, also wo immerhin ein führender KI-Experte ist, der DeepMind mitentwickelt hat, der heute für Microsoft tätig ist, im KI-Bereich in führender Position. Wenn er sagt, wir sind aufgefordert, für eine Eindämmung hinzuwirken, wenn er auch in seinem Buch ein Beispiel verwendet, wie wichtig die Eindämmung ist, dann nehme ich so etwas sehr ernst und betrachte das als grosse Inspiration. Und tatsächlich ist das, wie du sagst, natürlich die Durchdringung von unserem Leben durch Algorithmen eine ganz entscheidende Änderung für das menschliche Zusammenleben und auch das Bewusstsein oder überhaupt die Vorstellung, dass sich eben KI, wenn man es so will, generell bezeichnen, exponentiell weiterentwickelt. Also nicht das, was wir uns gewöhnt sind von einer linearen Fortentwicklung, dann ist das einfach eine hochspannende, aber auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht beängstigende Entwicklung in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, es ist ein grosser Schritt in der Menschheitsgeschichte, in der wir momentan drin sind.
Ich möchte dir zum Abschluss des Gesprächs noch ganz eine komplizierte Frage stellen. Du hast eine Minute Zeit, an einem KMU zu sagen, welche sind die Schlüsselfaktoren, um im Team zu Erfolg zu haben. Also du hast nicht eine Stunde wie bei einem Referat, sondern du hast eine Minute. Geht das?
Das wird schon gehen, ja.
Dann legen wir doch los.
Soll ich gerade loslegen?
Auf jeden Fall.
Du sagst, nein, verstoppen. Also was würde ich jetzt in einer KMU raten? Ich würde auf jeden Fall sagen, versuch top-down deine Teams aufzustellen. Versuch in deinem KMU ein starkes Führungsteam zu bilden. Versuch in deinem KMU Wert hochzuhalten. Schau dafür, dass in dem KMU die Werte gelebt werden. Sorg dafür, dass ihr in der Führung die Werte vorlebt. Und nicht einfach nur einfordern. Schau, dass Teamplay überall gelebt wird. Schau dafür, dass Menschen, die Höchstleistungen erbringen in deinem Unternehmen, genügend Wertschätzung und Respekt bekommen. Schau dafür, dass ihr auch Freude zusammen habt, dass ihr erfolgreiche Ereignisse spontan feiert. Schau, dass am Schluss immer, egal in wie zahlendriven letztlich die Ergebnisse sind, Menschen im Zentrum stehen. Also ich bin überzeugt, dass wir um erfolgreich zu sein in einem KMU oder auch sonst immer die Menschen im Zentrum haben. Und mit Menschen meine ich natürlich Menschen, die Teammitglieder im Team arbeiten.
Bernhard Häusler, ganz recht herzlich, dass du bei Aktiv Radio vorbeikommen bist.
Dankeschön auch für das Gespräch. Merci vielmals.
Aktiv Radio Interview.